Also non aliot, also man kann die Arbeit von Cusanus unter einer bestimmten Rücksicht, er selber hat das auch mal geschrieben, auch sehen als ein lebenslanges Bemühen um einen richtigen Gottesnamen. Da hat man was Neues probiert, das Possest und so, also verschiedene Dinge. Und im Winter 1461-62 hat er eben eine Formel gefunden, von der er ganz besonders beglückt war. Und dann gibt es eben auch von ihm dann einen Tetralog, wo er mit Schülern eben drüber redet. Und der heißt auch so De non aliot. Und die Formel non aliot, die sagt er, die ist geradezu trinitarisch. Denn non aliot ist non aliot quam non aliot. Also das Nicht-Andere ist nicht anderes als das Nicht-Andere. Und so definiert sich Gott selber in seiner Trinität und definiert auch alles andere. Denn jeder von uns hier ist er selbst und nicht anders als er selbst, sagt er. Also da steckt auch nochmal drin. Also jedes Peter ist nun aliot quam Peter, nicht? Oder Maria ist nun aliot quam Maria. Und so ist also das Non Aliot das, was überall drin steckt und auftaucht, dass man das also hineinnimmt, alles ist von dort her, besteht hier in diesem Zusammenhang. Und warum ist das jetzt so wichtig, dass er so etwas hier anfängt zu machen? Warum kommt es ihm darauf an? Weil, das kann man von dort her sehen, wenn wir uns angucken, dann sind wir also A, B, C, D, E und so weiter. Und jeder ist ein anderer als die anderen. Und steckt da in seinem Kasten. Und deswegen gibt es kein wirkliches Innesein des einen mit dem anderen und bleibt hier immer eine Einsamkeit zurück. So wie also dann Don Scotus sagt, dass zur Person gehört eine Ultima Solitudo, eine letzte Einsamkeit. Denn keiner kann also dem anderen hinter die, wer weiß, was die noch rauskriegen, also hinter die Stirn gucken oder so ähnlich. Man weiß ja auch nicht, wie der sich fühlt. Also das ist das Argument, was ja mal Thomas anführt auf Gott. Wir können zwar sagen, Gott ist, aber eigentlich ist das nicht verstanden, denn wir wissen eben nicht, was das heißt, Gott sein. Nun ist das nichts Neues, nachdem wir wissen, dass man schon nicht weiß, wie das ist, wenn man eine Fledermaus ist. Nicht? Wie soll man dann wissen, wie Gott ist? Wie soll ein Mann wissen, wie sich das anfühlt, Frau zu sein? Oder eine Frau, was das eigentlich heißt, ein Mann zu sein oder so ähnlich. Also es ist ja nichts Neues eigentlich. Aber das war also so ein wichtiger Punkt und sagt also Ultima Solitudo, jeder sitzt da für sich in seiner Einsamkeit, wir können miteinander reden, wir können also Botschaften senden, wir können uns gegenseitig erschließen, aber das hat ja alles seine Grenzen, wo es eben, was sich eben nicht im selben Maß vermitteln lässt. Und jetzt ist Gott eben nicht auch nochmal jetzt ein solcher anderer wie wir hier, aber er ist auch nicht anders als wir hier, sondern das habe ich dann immer so gemalt, nach dem, was man da in der Straßenmarkierung machen kann, dass also hier wir zwar nicht da rauskommen, wir sind das andere zu Gott, aber Gott ist nicht das andere zu uns. Das ist der entscheidende Punkt. Gott ist alles, aber wir sind nicht Gott. So wie wir schon bei uns sagen können, ich bin mein Leib, aber ich kann nicht sagen, mein Leib ist ich. Ich habe meinen Leib nicht bloß, meinen Körper habe ich, aber meinen Leib habe ich nicht, der bin ich. Wenn ich Zahnweh habe, tut das ja nicht den Zähnen weh, sondern mir. Und wenn ich laufe, laufe ich und nicht meine Beine. Und wenn ich sehe, sehe ich und nicht meine Augen oder mein Gehirn. Oder so, das ist ganz wichtig, weil heute nehmen die Leute ja so auseinander. Hier, da in Frankfurt bei uns, der Wolf Singer macht das ja immer noch. Er sagt, nein, nein, das Ich sitzt in der Person. Im letzten zur Debatte von der Münchner Akademie, da ging es um solche Fragen auch, ist eine ganze Doppelseite drin, auch eben Wolf Singer immer noch, obwohl er inzwischen zwar nicht öffentlich widerrufen, aber die Leute haben sich es doch abgewöhnt, also zu behaupten, wir hätten überhaupt keine Freiheit und das sei bloß das Gehirn. Aber ein bisschen geht es bei ihm immer noch so. Und dann hat auch da jemand dann dagegen geredet, der ist auch abgedruckt dann in der Debatte, dann in der Folge nochmal. Also, ich bin mein Leib, aber mein Leib ist nicht ich. Oder mein Foto ist mir ähnlich, aber ich nicht meinem Foto. Zum Beispiel, das sagt man auch nicht. Außer in diesem Spruch, da, wenn man sein Foto Passbild ähnlich sieht, muss man Urlaub machen. Also das ist aber sonst eigentlich nicht. Ne? Also dass das einfach jetzt hier anders ist und dass Gott also in diesem Sinn der Nicht-Andere ist, ist natürlich ungeheuer wichtig, wenn man jetzt an sowas denkt, wie zum Beispiel die Allwissenheit. Wenn der Hiob dann da ruft, jetzt guck doch mal weg, damit ich wenigstens meine Spucke runterschlucken kann, von anderen Flüssigkeiten ganz zu schweigen. Ne? Das ist einfach so. Während er ist eben nicht der Big Brother, der von außen watching me da existiert, sondern wir sind in ihm. Das ist ja das Wort, was Paulus dann nach einem der griechischen Autoren einfällt, da bei seiner Areopagpredigt. Gott, in dem wir leben, uns bewegen und sind. In St. Georgen kommt das immer im Mittagstischgebet vor bei den Jesuiten.
Deshalb ist dieses Modell natürlich arg extrem verfälschend.
So ist es, ja klar. Ja. Nur soll ich es anders machen? Also mir ist anders nicht eingefallen.
Ja, denn gerade im unsichtbaren Bereich sind wir viel stärker noch in der Kommunikation und der Kommunion.
So ist es. Aber es bleibt auch da, hinterher komme ich auch. Zuerst mal, meine ich, sollte man das eine nicht unterschlagen, so ähnlich wie Paderaner gerade in seinem Reden über die Erfahrung Gottes. Erstmal seitenlang davon redet, dass wir ihn nicht erfahren. So meine ich, sollte man hier auch bei aller Empathie und bei allem sich verstehen und doch nochmal festhalten, dass wir nicht wirklich, also wir sind nicht Gott, also der andere Mensch uns in einem entscheidenden Punkt immer nochmal unzugänglich bleibt. Das ist eigentlich hier erstmal gemeint. Und dass das genau auch nochmal zu dem, was Liebe heißt, hingehört, das anzuerkennen, statt zu sagen, nein, ich habe dich ja ganz durchschaut. Ich war ziemlich erschreckt, als es mal, es gab ein Lied von irgendeiner Schlagersängerin oder Chansonniere da aus Wien, die hat gesungen, ich habe dich auswendig gelernt. Oder so, das sollte dann eine Liebeserklärung sein, aber ich dachte, um Himmels Willen, also... Das, wenn meine Frau mir sagte, sie kennt mich jetzt auswendig, was soll ich da machen? Nicht? Also, nein. Nicht? Also das heißt, das heißt das dann, das ist das Ende der Liebe. Wenn man meint, man hätte den anderen wirklich ganz und gar erkannt, ist ein Zeichen, dass man den nicht mehr liebt. Denn wenn man ihn liebt, weiß man, dass er immer noch auch ein Geheimnis bleibt. Und Geheimnis heißt ja nicht ausgeschlossen und verschlossen, sondern Geheimnis heißt, dass ich darin daheim bin, es mich umgibt und nicht andersrum. Ich habe ihn nicht in der Tasche oder so. Ich begreife ihn nicht ganz, so könnte man auch sagen. Nicht? Diese Unbegreiflichkeit, die ja dort hingehört, deswegen liegt mir so an dem Medium, mit dem sich ergreifen lassen, nicht, dass das dorthin gehört. Begreifen heißt etwas so erkennen, wie es überhaupt nur erkannt werden kann. Nach allem wie und was, warum, wozu, schlechterdings, wo ich immer sage, das gilt nur für Artefakte, die wir herstellen, also für Maschinen. Werkzeuge oder so, die können wir ganz und gar begreifen.
Ich glaube, das ist allgemein ein Problem im Zwischenmenschlichen, wenn die Leute meinen, sie haben jemanden völlig durchschaut oder erkannt. Da muss man gar nicht so weit gehen zu den Liebenden, sondern weil es da dann anfängt, nur noch
so ist es. Genauso. Also das wird da dauernd eingesetzt und das ist natürlich auch die Gefahr von Leuten, die also in dieser Weise mit Menschen umgehen und sie manipulieren. Das ist die Gefahr von Ärzten und Psychiatern, Psychologen oder so und Therapeuten, dass sie den anderen eben einfach mit ihm nur spielen oder das so machen. Und da müssten die aber auch nochmal begreifen, dass sich der andere dem doch nochmal entzieht, dass man das nicht sehen kann, was der wirklich bedeutet. Weil wenn man dazu beitreibt, ist eben einfach Schluss. Klar, wenn ich die Leute unter Drogen setze, sonst wie sind sie eben selber nicht mehr da. Und dann geht es von dort her nicht. Deswegen gehört ja zu jedem ordentlichen Folterkommando ein Arzt, der aufpasst, was man alles dann nicht machen darf, weil wenn es zu weit geht, dann kommt nichts mehr raus dabei. Nicht? Das ist einfach schon auch nochmal bewusst. Ich kann den anderen natürlich umbringen, aber dann habe ich ja nicht mein Ziel erreicht. Denn Folter will ja eigentlich die Freiheit des anderen auslöschen bei Erhaltung des Bewusstseins. Und das gelingt eben immer nur so grenzhaft oder so. Also, und jetzt sagt er also, Gott ist dieses Nicht-Andere, also er ist einfach alles, und das kann man, wenn man jetzt eben nachdenkt über Erscheinung, also die Erscheinung ist was anderes zum Erscheinenden. Fichte sagt das von uns als Person, er sagte, wir sind Bild Gottes. Er sagt, außer Gott kann es nichts anderes geben, denn Gott ist ja alles. Wo soll er noch was anderes geben? Das Einzige, was es gibt, ist das Bild. Das Bild, da dürfen Sie jetzt aber bei Bild nicht denken an Farbe, also an der Leinwand oder an dergleichen, sondern nur Erscheinung als solchen. Deswegen spricht Fichte dann zum Teil auch so nach dem Stil von Aristoteles und sagt, ein anderes Wort für Bild heißt das Durch. Das Durch. Und will damit ausdrücken, dass die Erscheinung selber, also das Bild als Bild genommen, gar nicht etwas ist, was davor oder daneben oder sonst wo steht, sondern etwas, was das reine Dasein des Erscheinenden ist. Deswegen liebe ich das Wort Erscheinung an der Stelle aus dem deutschen Idealismus. Die Erscheinung ist also seinsmäßig nichts anderes als das Dasein des Erscheinenden. Aber die Erscheinung ist nicht der Erscheinende. Also der Erscheinende erscheint. Aber die Erscheinung ist nicht der Erscheinende. Damit darf man ihn nicht verwechseln. Man darf auch nicht die Erscheinung jetzt verdinglichen, dann wird sie zum Idol. Und dann steht sie als Bild vor dem anderen. Also erstmal muss man wissen, was Bild ist, und da finde ich, helfen mir zwei Bilder von Magritte, um das schön deutlich zu machen. Das eine ist dieses berühmte Bild mit der Pfeife, wo er drauf geschrieben hat, ceci n'est pas un pipe. Denn es ist keine Pfeife, sondern ein Bild von einer Pfeife. Nicht? Das ist also schon mal dieser erste Punkt. Die Erscheinung ist nicht der Erscheinende, sondern nur die Erscheinung. Das Bild der Pfeife ist nicht die Pfeife. Und wenn ich hier einen Würfel male, dann ist das eben kein Würfel, sondern nur ein Bild von Würfel. Denn würfeln können Sie damit nicht. Nicht, wenn man das genau ausdrückt. Das ist das eine. Und dann gibt es von ihm ein anderes Bild, das hat er dreimal gemalt, mindestens, also dreimal, drei verschiedene kenne ich. Und die heißen alle La Condition Humaine, also die menschliche Situation. Und da malt er ein Wohnzimmer mit einem großen Fenster, oder habe ich das schon erzählt? Dann müssen Sie sagen, wenn Sie alles schon wissen, muss ich weiter erzählen. Also zeigt er ein großes Fenster und vor dem Fenster steht eine Staffelei. Und auf der Staffelei liegt eine Leinwand, aber nicht gerahmt, sodass die ohne Rahmen liegt, die da. Auf dieser Leinwand ist das gemalt, was die Leinwand in dem Bild zugleich verdeckt. Denn man guckt also durch dieses große Fenster des Zimmers auf den Garten. Und im Garten ist Wiese und Sträucher und Bäume oder so. Und das sieht man eben so. Und mittendrin nur durch die Konturen von der Leinwand zu sehen, die Leinwand, die eben ohne Rahmen auf der Staffelei steht. Man sieht die Holzstaffelei und dann die Leinwand, die obendrein auch noch so dann an den Ecken, auch über den Rahmen, ist ja aufgespannt auf dem Holz da, aber um das Holz geführt, wie das heute ja öfter ist bei modernen Bildern, dass die dann in der Seite auch vollgemalt sind nochmal. Diese 1 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter, die das Bild tiefer hat, ist eben auch bemalt, sodass das eben gar nicht sieht, sondern gemalt ist also der Garten und ein Stück dieses Gartens ist verdeckt und ist nochmal jetzt auf der Leinwand. Und sagte, das ist menschliche Situation. Wenn wir was angucken oder so, verstellen wir es zugleich. Weil wir nicht bloß die Wirklichkeit angucken, sondern während ich die Wirklichkeit angucke, mache ich mir drinnen ein Bild davon. Und das nannten die mittelalterlichen Autoren schon das Verbum internum. Dann die Sprache beginnt eigentlich nicht mit dem Verbum externum, für die Trinität auch wichtig, Christus, nicht? Also der Sohn, das innere Wort Gottes. Sagt, das erste Wort ist das innere Wort. Ich gucke zu dem Baum und dann sage ich mir hier innen drin, das ist ein Baum, und habe aber das Bild von dem Baum schon in mir drinne. Und bin in dem Sinn dann eigentlich gar nicht mehr da. Der Cusanus hat das mal so ausgedrückt, dass unser Ich sitzt dann eben in einem Turm Und jetzt, der Turm hat 5 Tore und durch die 5 Tore laufen die Botschafter raus, also unsere 5 Sinne. Und die kommen zurück und bringen dann die Nachrichten und er schreibt die in sein Buch und guckt dann in sein Buch und hat dann die Nachrichten über die Welt. Nicht? Also wir haben die Welt, weil wir hier alle ein Weltbild haben. Und so haben wir Bild vom anderen Menschen, so haben wir Bild von diesem und jenem, allem Möglichen in uns. Deswegen sagten die mittelalterlichen Autoren, es gibt 2 Weisen, wie Subjekt und Objekt eins werden können. Subjekt und Objekt werden beim Erkennen im Subjekt eins. Das Objekt wird da reingeholt und steckt hier drin und da guckt sich das Subjekt das nochmal an. Und hat es hier eigentlich da und kann das hier meditieren, so wie jetzt dieser Gelehrte da an seinem Schreibtisch sitzt und hat die Notizen von seinen 5 Boden und guckt sich das da an. Und hat das dann also in der Form. Während in der Liebe transzendiert sich der Liebende und da ist die Einheit im Objekt. Der wird dort hineingekommen. Deswegen sagt der Thomas, wenn ich mit dem Erkennen Gottes nicht mehr weiterkomme, lieben kann ich ihn weiter. Also erkennen kann ich ihn immer nur auf menschliche Weise, denn ich bin ein Mensch. Der Grundsatz hat geheißen, quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur. Also ein Mensch kann nur menschliche Bilder haben, sei es von Tieren, sei es von Pflanzen, sei es von sonst irgendwas, sei es von Gott. Wir haben menschliche Bilder, weil wir Menschen sind, von dem, was wir dort erschauen. Deswegen haben die großen Lehrer immer gesagt, das, was unter uns ist, ist besser zu erkennen. Das, was über uns ist, ist besser zu lieben. Schmutz als Schmutz erkennen macht nicht schmutzig, aber Schmutz wollen macht schmutzig. Also das, was unter mir ist, soll ich eigentlich nicht lieben, sondern erkennen. Und was über mir ist, das kann ich nur begrenzt erkennen, nämlich nur nach meinem Maß. Aber ich kann über mein Maß hinaus es lieben. Da kann ich mich transzendieren und kann da über mich hinaus wachsen, mich vergessen. Das nennt man dann Ekstase oder irgendwie so. Ja?
Das sage ich doch ähnlich beim Hegel mit dem Ideal der Transparenz, was er am Schluss dann erreichen will.
Ja.
Er sagt aber erst alles verdeckt und am Schluss und sagt, alles transparent zu
ihm. Eben nicht, am Schluss ist alles erkannt. Deswegen sagt er dann absolute Wissen.
Genau.
Ja. Das ist da. Und Fichte sagt auch, also das gibt es dann, nur sagt Fichte, zu diesem Wissen gehört noch dazu, dass ich nicht bloß jetzt die Erscheinung Gottes bin, sondern dass ich die Erscheinung der Erscheinung Gottes bin. Denn es ist ja nicht so, dass ich erst Gott erscheinen lasse, sondern Gott erscheint in meinem Erscheinen. Ich muss also wissen, dass ich nicht bloß also jetzt hier Gott abbilde, sondern dass ich zugleich noch im Dienst des Selbsterscheinens Gottes stehe. Also ich darf nicht meinen, ich wäre jetzt eigentlich hier die Wahrheit oder das Wort Gottes, sondern ich bin also nur die Weise, wie das Wort Gottes jetzt auf meine Weise da ist. Das Bild, was der junge Rana gemacht hat, war, sagt er, er hat eben eine Laterne und da drin leuchtet das Licht Gottes, aber die Gläser sind davon gefärbt und außerdem verschmiert und so von mir, sodass die anderen eben nur meinen Gott mitkriegen und nicht ihren Gott. So dass man da also eigentlich ganz betrübt ist und man stört da eigentlich eher. Wie eben bei der Condition humaine. Man ist also eher eigentlich diese Leinwand, die da im Weg steht, sagen dann die Leute. Simone Weil hat das gesagt, sie müsste eigentlich weg. Und Rana schreibt das in diesen frühen, das ist eine dieser ersten Veröffentlichungen, das heißt Worte ins Schweigen. Das waren Aufsätze, die er im Klerusblatt, im Innsbrucker Klerusblatt geschrieben hat. So von Zeit zu Zeit. Die sind so als Büchlein rausgekommen. Und eins davon ist also diese Geschichte, wo er dann eben erstmal jammert, wie schlimm das ist, oder bis er wieder sagt, wenn ich mich zu sehr aufregte, bilde ich mir wieder zu viel ein, denn du kannst trotzdem, trotz meiner, durch mich durchleuchten. Nicht? Dann bricht er so die Kurve dann hinterher. Also das ist dann wieder da. Aber dass man das sieht. Also Gott ist der Nicht-Andere und ist daher mit uns drin. Und das müssten Sie jetzt überall hineinmalen. Also überall ist ja nicht bloß A, sondern hier ist eben schon Gott drin. Da ist Gott drin, da ist Gott drin, da ist Gott drin. Also wir kommen immer mit Gott zu jemandem, bei dem auch schon Gott da ist. Sodass also hier genau das reingehört, wo Sie ja mit Recht gesagt haben, das ist eine etwas sehr grobe und primitive Malerei hier, nicht? Dass ich da hier bloß die Wand male. Jetzt rede ich davon, dass er natürlich durch die Wände durchgeht, wie der Auferstandene auch. Er ist also durch die Wände durch, er ist in jedem bei uns, die ganze Trinität ist bei uns drin, es steht so in den johannischen Abschiedsreden Und von dort her sind wir natürlich noch mehr verbunden, nicht bloß, weil wir alle Individuen der Spezies Mensch sind, sondern weil wir mit Gott zu jemandem kommen, wo auch schon Gott da ist. Wir sind also viel enger miteinander verbunden, als wir normalerweise wissen. Von dort her nochmal, nicht? Wenn man sich das klar macht, was das heißt, Gott non aliud, wenn man das hier mitsieht oder dazu nimmt. Nicht? Das wäre tatsächlich jenseits also der Unerreichbarkeit und der Unverständlichkeit und der bleibenden Fremdheit und was es da alles gibt, dass man da sich nicht täuschen soll. Vor allen Dingen braucht man ja die Nähe, um überhaupt die Unnahbarkeit zu begreifen. Wenn man noch weiter weg ist, hält man die Unnahbarkeit immer einfach nur für die Ferne. Und je näher man kommt, desto deutlicher müsste werden, dass gerade das Zeichen der Nähe ist oder so, was dann dort geschieht. Das ist also der Form. Und ich habe, als ich da die Rana-Lecture gemacht habe, habe ich ja auch so ein Wort vom jungen Celan zitiert, wo in einem Lieblingsgedicht schreibst, du bist so nah, als wärst du gar nicht da. Also Gott fehlt uns nicht deswegen, weil er so weit weg ist, sondern weil er zu nah ist. Das ist so ähnlich wie der blinde Winkel da mit dem Rückspiegel oder so. Wenn jemand zu nah ist, ist er nicht da. Weil wir eigentlich so einen Abstand brauchen da. Und es ist ein Missverständnis, wenn man meint, wenn wir ihn nicht spüren oder sehen, der ist nicht da, sondern er ist einfach zu nah. Das ist also der Gedanke, weil er uns ja innerer als unser Innerstes ist. Er ist höher als unser Höchstes und innerer als unser Innerstes. Er ist uns einfach zu nah als der Nicht-Andere, sodass wir dann meinen, er wäre nicht da. Nicht? Weil die Leute immer reden so von der Gottesferne oder so. Nicht? Wir sind von ihm fern, aber nicht er von uns. So hat es schon Augustinus ausgedrückt in seinen Konfessionen. Es spricht dazu Gott, ich war weg von dir, aber du warst nicht weg von mir.
Ja, aber weil wir jetzt ja alles selbst schultern müssen in der Neuzeit,
so ist es
ja auch nicht diese Durchlässigkeit mehr vorhanden, dieses Durch.
So ist es.
Das ist der Hauptgrund.
Genau so.
In dem Moment, wo ich also diese ungeheuren Lasten seelisch, aber es können auch Gewichte sein, ist egal,
ja.
Wenn ich das schultere, dann wird der Körper so einer, also auch Wölderling beschreibt, dass er für das nicht offen ist, weil er muss es, er will es, oder muss, ist gar nicht gesagt, nein, er will es zum Teil selbst vorher tragen, um überhaupt auch daran glauben zu können.
So ist es,
in dem Sinne.
Eben, und das finde ich, das macht man sich so wenig klar. Und deswegen wollte ich Ihnen das einfach so ein bisschen deutlich machen. Hier steht es auch nicht so ausführlich da, was ich jetzt erzählt habe, sondern er entwickelt eben dieses Nicht-Andere und versucht das zu erklären, um eben auch den Pantheismus zu vermeiden, denn das hat man ihm natürlich vorgeworfen von scholastischer Seite aus. Du bist ja dann Pantheist, sagt er, nein, ich habe nicht gesagt, dass wir Gott sind. Er ist der Andere zu uns, der Nicht-Andere zu uns, aber wir bleiben Andere zu ihm.
Diese Grundsituation ist, er nähert sich uns auf seine Weise.
So ist es.
Und wir müssen versuchen wahrzunehmen, wie er sich uns nähert und gut unterscheiden, denn manches andere nähert sich auch nicht.
So ist es, genau. Deswegen gehört da ja sofort die sogenannte Unterscheidung der Geister hin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht bloß bei Ignatius, sondern in der ganzen Tradition, zu sagen, dass ich hier gucken muss. Und die Stimme Gottes ist noch eine der leisesten überhaupt. Anderes ist viel lauter und verführerischer und einladender oft. Außerdem ist zum Teil noch abschreckend, weil da auch Forderungen drin stecken oder so. Nicht? Die sind ja auch nochmal da. Sodass das schon schwierig ist und man sehen muss, wie kriege ich das hin. Also ich muss also sehen, dass erscheinen heißt, also wir stehen im Dienst von, machen wir es an Jesus klar, das ist ein Philipperbrief, wo es da heißt, er hat an seiner Gottheit nicht festgehalten wie an einen Raub, sondern er hat ihn hingegeben. Jetzt heißt es aber nicht, als wäre jetzt Hingabe bloß das Hingeben, sondern zur Hingabe wird zugleich auch was festgehalten. Also ich halte nicht mein Sein fest wie an einem Raub, aber ich halte meinen Unterschied zum anderen fest. Deswegen bin ich eben gegen die Formel zu sagen zum anderen Menschen, ich bin du, sondern ich liebe ihm die Formel, ich bin dein. Weil ich nicht du bin, kann ich dein sein, weil du nicht ich bist, kannst du mein sein. Natürlich kann auch nicht einer des anderen wirklich Eigentum sein, haben wir gerade gesagt, Person kann nicht gehabt werden. Ne? Aber dass diese Zuordnung hier hingehört, dann habe ich eben diese Ebene, also erstmal, ich halte nicht an mir fest, aber ich werfe mich auch nicht weg. Also ich muss Preisgabe von Hingabe unterscheiden. Die Freiheit hält sich selber fest. Ich bin nicht du und deswegen ist ja eben Hörigkeit was anderes als Treue. Hörigkeit heißt, ich bin einfach, ich kann gar nicht anders, ich bin ausgeliefert. Und das ist wie die Hörigkeit bei den Tieren, wo man dann sagt, ja, die Hunde sind treu, die Menschen nicht. Der Hund ist nicht treu, der ist hörig. Nicht? Treue heißt auch untreu sein können, aber es nicht sein, es nicht tun. Also das ist die freie Hingabe. Freie Hingabe ist was anderes als Preisgabe, dass das gegeben ist. Ich halte also die Differenz fest, so wie Augustinus dann sagt, sage du Freund, ich sage Knecht. Wenn Jesus also sagt, na, Abschiedsrunde, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht alles, was der Herr erzählt, ich habe auch euch alles erzählt, was ich vom Vater weiß oder so, und dem nenne ich euch Freunde. Und dann schreibt der Augustinus, ja, sagt du Freunde, ich sage Knecht, ich vergesse keinen Moment, dass ich trotzdem ein Geschöpf bin. Und nicht einfach jetzt der Sohn etwa, ich bin zwar also ein Adoptivbruder von Jesus oder eine Adoptivschwester, nicht? Aber ich bin nicht der Sohn oder Gott selber. Das gerade muss nochmal festgehalten werden. Das heißt, die Wahrung der Unfasslichkeit, die ist es. Und das, behaupte ich, gehört auch zur Freiheit. Also der Freiheitshingabe gehört, so habe ich das mal formuliert, die Vorbehaltlosigkeit unserer Eröffnung steht in der Gewähr ihrer Unfasslichkeit. Also, dass der andere sich nicht ganz erschließt oder ich ihn nicht ganz begreife, das sind wir in der Gefahr zu lesen als, aha, da wird irgendwas unterschlagen. Hinter dem Gesagten bleibt das Verschwiegene und dann die Märchen, die wissen, was im Menschen ist, dann ist das Unterschlagene natürlich Blaubarts achte Kammer, die Leichen im Keller. Die versteckt man. Also das kann sein, aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Sondern hier geht es darum, dass Freiheit sich nur so geben kann in der Gewähr, und mit Gewähr meine ich zweierlei, mit dem, also nicht Gewähr, meine ich zwei Dinge, einmal das Gewähren und das Wahren, nämlich der Unfasslichkeit. Hingabe von Freiheit bleibt Hingabe, wenn zugleich ihre Unfasslichkeit gewusst wird. Das Schlimme ist, dass wir meinen, wenn jemand sich hingibt, er sei jetzt fasslich. Man könnte ihn in die Tasche stecken. Und das stimmt eben gerade nicht, weil ich Freiheit nie in die Tasche stecken kann. Sondern die Vorbehaltlosigkeit der Hingabe bleibt gewahrt in der Wahrung der Unfasslichkeit. Und wir sind in der Gefahr, die Unfasslichkeit für eine Grenze oder Mangel der Hingabe zu lesen.
Aber das ist die Unterscheidungsfähigkeit nicht mehr im reinsten.
So ist es. So ist es. Dann geschieht es sofort.
Weil dann hat man nicht diesen Bezug, weil es geht ja trotzdem diesen Bezug ja auch.
Ja, so ist es.
Zur Unfasslichkeit zu haben.
Ja.
Und wenn das die Wahrnehmung nicht gibt, dann ist sie eben nicht.
So ist es.
Ja. Obwohl sie da ist. Aber
ja. Sie wird nicht erkannt. Sie wird missdeutet. Und das passiert dauernd. Also dass die Leute Hingabe als Preisgabe lesen, anstatt zu begreifen oder sagen, wenn es eben keine Preisgabe ist, es sei keine wirkliche Hingabe. Nein, die Hingabe ist immer die Hingabe von etwas Unfasslichem. Weil die Freiheit, deswegen kann ich sagen, ich kann rauskriegen, warum jemand verliebt ist, aber auf die Frage, warum er liebt, gibt es keine Antwort, weil das Freiheit ist. Und deswegen ist die an sich höchste Form des Wissens, also nach der Antike bis heute, nämlich gewusst warum, entfällt im Zwischenpersonalen. Ich habe eben keine Antwort auf die Frage, warum mich jemand liebt. Ich kann sagen, wodurch das angestoßen wurde, das hat er vielleicht auch selber gesagt, der andere, irgendeine Qualität an einem, was man da kann, von leiblichen Vorzügen bis hin irgendwie zu intellektuellen und seelenvoll und was weiß ich, was es alles da geben kann. Das sind aber nur die Anlässe und die Gründe und sind nicht das Eigentliche. Auf die eigentliche Frage, warum man liebt, gibt es keine Antwort, weil das die Freiheit ist, die das macht. Das hat also in dem Sinn keine Ursache, die man von dort her aufführen kann. Und deswegen helfen sich dann die Leute auch und sagen, ja, da habe ich gar nichts gemacht, fall in love, da bin ich reingefallen oder so. Ne? Nein, es ist eben tatsächlich nochmal Hingabe, wirklich Hingabe von Freiheit gibt es nur in der Wahrung der Unfasslichkeit. Dass man das also wirklich auseinanderhalten muss. Und das, und wie heißt das Vermögen für diese Wahrung der Unfasslichkeit? Das behaupte ich, ist das, was Scham ist. Leider ist das Wort Scham, verstehen die meisten Leute nur von Schämen her. Und sagen, das ist also eigentlich was Unangenehmes oder was Liebloses oder sonst wie oder so. Von Scheler, das ist den schönsten Text, den ich zur Scham kenne, ist ein Text aus dem Nachlass von Scheler über Scham, wo er sagt, Scham ist der Sinn für die Kostbarkeit von etwas. Beim Leiblichen ist sicher der Hauptpunkt, wo die Leute auch immer dran denken, wenn man von Scham redet, natürlich die Sexualität. Das wird aber zum Teil als was Minderes oder Tierisches oder Animalisches gedacht, als etwas, was man verstecken müsste. Darum geht es aber nicht. Sondern es gibt ja auch nochmal dann die seelische Scham über die Liebe, über religiöse Erfahrungen oder was auch immer. Also Scham ist der Sinn für die Kostbarkeit von etwas Kostbarem. Das sagt der Scheler. Und wenn diese Kostbarkeit verletzt wird, dann schämt man sich. Aber da wird nicht etwas versteckt, weil es eigentlich zu beschämend wäre, wie die Leute das von der Sexualität reden. Sondern es ist deswegen, weil es so eine Kostbarkeit ist in dieser Selbstmitteilung, aus der jeder von uns, wie wir hier sitzen und da sind, stehen, überhaupt unser Leben haben. Das muss man so einfach anders lesen von dort her. Und das macht er wirklich sehr schön, der Scheler, in diesem Text, von der seelischen Scham, von der leiblichen Scham, und führt das aus in einem seiner Bände, wo das dort da ist. Und da gilt dann dasselbe, der Leib ist der Seele nicht ähnlich, sie ist in ihm da. Worte und Taten der Liebe sind der Liebe nicht ähnlich, aber sie ist in ihnen da. Und dieses Inüber, das nennt eben Rana, indem er redet von transzendental und kategorial. Die haben wir ja ein paar Mal schon gehabt, die Begriffe, nicht, die immer hingehören. Also das eigentliche ist also dieses Transzendentale und das andere das Kategoriale, das aus dem Kopf zusagen. Sodass von dort her diese Abhängigkeit voneinander besteht. Das Ich gibt es eben nur gegenüber einem Du oder vielmehr als das Du eines anderen. Das ist das, was eigentlich dahin gehört.
Leibseele, das, was Sie jetzt gesagt haben über Leibseele, können Sie das neu?
Also ich meine, dass der Leib der Seele nicht ähnlich ist, sondern ist die Sichtbarkeit. So wie also Worte und Taten der Liebe nicht die Liebe sind, denn sie können auch ohne Liebe getan werden. Aber die Liebe ist nicht anders wirklich als in ihnen. Daher die Ranische Definition, Realsymbol, die Wirklichkeit von etwas im Anderen. Wiederholt tut er dann noch den Genitiv dazu, am Anderen seiner, also dem Anderen von ihm, im zu ihm Anderen. Nicht? Also
wie
real.
Ist es überhaupt geschehen, dass die Scham so eine Last darstellt, wenn man eigentlich ohne Scham auch keine Kunst haben würde? Ja?
So ist es. Meine ich doch. Ja, ja. Die Menschen suchen immer, weil die denken, Scham sei also was, eben, ja, sich schämen. Die gehen eben nicht von Scham aus, wenn man sich beschämt. Und sich schämen ist tatsächlich unangenehm. Das heißt, ich habe irgendwie den Anstand oder was ich gehört, also vernachlässigt und verschlammt, sodass ich hier eben wirklich jetzt dumm dastehe vor den anderen Leuten. Die Asiaten haben mein Gesicht verloren, habe. Ne? Dass das passiert. Und von dort her will man das weghaben. Und da gehört dann zum Beispiel die ganze Freikörperkultur und alles hinein. Wir wollen doch endlich so ohne Scham sein wie die Tiere. Aber das geht beim Menschen nicht. Wenn der Mensch natürlich ist, der wird dann kein Tier, sondern der nimmt sich eben dann unkultiviert. Kein Tier ist unkultiviert. Aber Menschen, die sich nicht kulturgemäß benehmen, die sind unkultiviert. Nicht? Also diese Idee, wir könnten also einfach uns verabschieden von unserem Geist mit diesen Problemen und werden einfach ein Tier und dann hüpfen wir da fröhlich so auf der Wiese der Unbefangenheit herum, das geht eben nicht. Sondern wir sind eben Geistwesen, weil wir Wesen sind, wo Freiheit sich hingibt. Und da ist dieser Sinn für diese Kostbarkeit, für die Unterscheidung zwischen dem, was geschieht und dem, was gemeint ist, ist ja so wichtig. dass ich verstehen kann, was jemand sagt und was damit eigentlich gemeint ist. Deswegen ja dieser Satz von wem ist der denn? Ich glaube von dem Letz, dass er sagt, man muss also die Fremdsprache lernen, um das Schweigen des anderen zu verstehen. Nicht? Ich muss also die Sprache können, um zu wissen, was sein Schweigen bedeutet. Ja, der Letz hat das gesagt, geschrieben an irgendeiner Stelle. Nicht? Also, dass man das mit hineinnimmt und diese Spannung ist eben die Spannung von Geist und Leib. Und die, weil die so mühsam ist, wollen die Leute loswerden und wollen eben einfach animalisch sein. Das ist es aber, das geht eben nicht. Da ich dann ja ein Mensch bin und dadurch nicht ein Tier werde, werde ich dann unmenschlich, was ein Tier nicht werden kann.
Muss man nicht auch noch berücksichtigen bei dieser Sache von hingeben und bei der Rede von sich offenbaren oder sich öffnen, dass der Einzelne selber sich ja gar nicht in hat, beziehungsweise
so ist es.
Zum Ende erkannt hat.
Ja.
Und da könnte ja auch eine Wurzel dieser Schwierigkeiten sein und sogar vielleicht der Scham, dass er sagt, man will immer dann so tun, dann sagt man, es war ein Geist,
so ist es, ja.
Ein Tier oder das
ja,
ist
ja.
Aber eigentlich ist doch das Problem, dass man so tut, als wüsste man, wer man ist.
Vielen Dank, gehört genau hin. Beim Rilke heißt das so, schau dir die Lieben an, sobald das Bekennen begann, wie bald sie lügen. Ja. Ne? Also genau dieser Schritt ist es. Völlig richtig, vielen Dank. Eben. Das gehört unbedingt nochmal dazu, dass man auch über sich selber erstmal klarer wird in diesem Bekennen jetzt in dem Aufnehmen aufgenommen werden, im Bekenntnis und in der Beantwortung, dass hier sich schon Dinge nochmal wieder zeigen und verdeutlichen, die einem vorher selber nicht klar waren. Deswegen liegt mir ja immer dran zu sagen, das Erscheinungsgeschehen wird leider, auch bei Cusanos und noch bei Paterana auch, immer nur eindimensional gesehen. Rana redet dann zum Beispiel von den Seienden, die sich ausdrücken. Aber da lesen Sie kein einziges Wort, dass man sich gegenüber jemandem ausdrückt. Die reden von Erscheinung, aber lassen weg, dass man jemandem erscheint. Wenn das nämlich mit dabei wäre, dann habe ich eben genau schon wieder das Werk Zweier. Deswegen stört mich ja dieses Liebesgedicht da vom Karl Kraus, immer wieder da an die Sidonie Naderni, wo gesagt hat, habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Wo ich sage, nein, habe ich dein Ohr nur, finde ich unser Wort, muss das heißen. Genau wie aus dem Zusammensein zweier Menschen eben nicht sein Kind wird oder ihr Kind, sondern unser Kind. Das ist also gerade gemeinsam. Die Leute stellen sich das so vor, ich bin da und fertig und liefere dann jetzt ein fertig gewordenes Wort aus. Nein, in diesem Miteinander von schöpferischem Hören und Erwarten und von Reden entsteht unser Wort, nicht einfach mein Wort, sondern unser Wort. Und von dort her wird es dann auch dem Redenden klarer, als es ihm vorher war, dieser berühmte Satz, der vom Kleist mit der Allmählichen-Verfertigung der Gedanken beim Reden. Wenn man miteinander redet und jemand hört liebevoll und aufgeschlossen zu, dann fallen einem auch die richtigen Wörter ein. Das ist also genau dieses Geschehen, was da hingehört, sodass es eben nicht fertig ist und dann geliefert wird. Also bitte kein monologisches Erscheinungsgeschehen, leider bei Cusano so, leider auch bei Paterana so. Nicht, als ob die das andere einfach total vergessen hätten, aber das ist irgendwie so selbstverständlich, dass es nicht behandelt wird und nicht auftaucht. Und dann taucht natürlich auch nicht das Problem auf mit den verschiedenen Wahrheiten, die wir haben. Nicht? Denn wenn eben Gott sich jemandem zeigt, er zeigt sich jedem anders, weil jeder von der anderen Seite guckt. Also haben wir die verschiedenen Wahrheiten, davon haben wir schon geredet. Und sagen die Leute, nein, das kann doch nicht sein, darf doch nur eine Wahrheit geben. Von wegen, Wahrheiten, jede wahre Erfahrung ist eine Wahrheit. Und sie ist jeweils verschieden, weil jeder etwas anderes sieht, ihm etwas anderes gezeigt wird, das, was dorthin gehört. Aber in allem ist er da und eben nicht als was anderes, von dem man so erfährt, sondern als Dasein, so dass er also wirklich da ist, nicht mehr als ein anderer, sondern als das Herz meines Herzens oder als innerer, als mein Innerstes. Das ist ja das tolle Wort vom Augustinus. Interior intimo. Superior summo, höher als mein Höchstes und interior intimo. Er ist nicht mein Intimum, er ist interior intimo. Er ist innerer als mein Innerstes. Weil da auch nochmal Grenzen sind nach innen, wo es da hineingeht. Das müsste man also mitsehen, um das im Ganzen zu verstehen, was dort wirklich geschieht.
Und könnte es sein, dass eben das monologisch ist, weil, naja, es ist der Gesprächspartner.
So ist es. So ist es. Ja, ja. So ist es. Also deswegen ist es kein. Ja, ja. So ist es. Ja.
Da ansteht.
So ist es, ja.
Ich meine, ja, es ist ja, muss nicht unbedingt ein Mensch sein, der jetzt nicht ein Gespräch haben kann, aber.
Nee, er kann es nicht. Eben, wir können es wirklich nicht und das soll man einfach zur Kenntnis nehmen. Und nächste Woche, in einer Woche ist ja noch dann die letzte Veranstaltung, da will ich gerade davon reden, da wird das Stichwort heißen videntem videre. Und das ist ein Wort von Augustinus wieder. Er sagt, gut ist, ein Glück ist es, einen Sehenden zu sehen. Also da kommt genau diese andere Seite dran. Sehen heißt nicht, dass ich den anderen angucke, sondern dass ich mich erblickt sehe. Und da muss man eben einfach sich lösen von diesen biologischen Vorstellungen, als ob unsere Augen Kameras wären. Wenn ich an die Kameras denke, dann bin ich bei dem Punkt, dass also auf mich was einfällt. Ich habe da jetzt, wie ich da in Aachen geredet habe, den Leuten versucht klarzumachen von der Simone Weil, dass, wir hatten das auch schon mal, dass ich ihnen sowas so hinhalte und sage, was sehen Sie da? Und dann habe ich gesagt, das war der Alain, der große Lehrer von Sartre, Beauvoir und von der Simone Weil oder so, der hat eine Kiste denen so hingehalten. Und hat gesagt, was seht ihr da? Und dann will er hören, ihr seht vier rechte Winkel. Keiner von uns sieht optisch betrachtet vier rechte Winkel, sondern wir sehen zwei weite und zwei spitze Winkel. Und dann sagte eine Dame, nein, wir sehen doch natürlich da jetzt nur spitze und Winkel. Sag ich, nein, Sie sind doch keine Kamera. Sagt er, ja, weil ich das früher mal so gesehen habe. Sag ich, nein, ist keine Erinnerung, sondern weil nicht unsere Augen sehen, sondern wir sehen. Sehen wir, dass das hier vier rechte sind. Das sehen wir einfach, das schließen wir nicht und sagen, wir sehen da was Spitzes und da was Weites. Die Kamera sieht das so, wenn man es fotografiert, natürlich. Aber wir sehen vier Rechte. Das machen wir gleich schon mit unserem, weil wir eben denkend sehen, was anderes da ist. Hat der Alain so als Beispiel gebracht und das hat sie gebraucht, die Simone Weil, für die Gegenwart Gottes in der Welt. Dass er auch sagt, die ist, wenn ich mir einbilde, ich bin eine Kamera, sehe ich ihn nicht. Und wenn ich mir einbilde, meine Augen sind Kameras, dann taucht das auch nicht auf. Dann sollen wir mal erklären, warum das so spannend ist, zwei Kameras aufeinander einzustellen. Spielen doch schon die Kinder, wer hält es länger aus? Ohne zu lachen zum Beispiel oder so. Nicht? Und, oder so Redensarten, wie wenn Blicke töten könnten. Ist doch völlig klar, anthropologisch ist, kommt der Strahl doch nicht so und der Blickstrahl geht so. Und trifft den anderen, entweder negativ oder distanzierend oder einladend, verführerisch, werbend oder wie auch immer. Das ist doch tatsächlich so, dass das also so läuft, die Optik in Ehren. Nicht? Aber das kapieren dann die Leute nicht, wenn die da so verdorben sind durch die Wissenschaft und meinen, die Wissenschaft sei die eigentliche Wahrheit. Nicht? Sagen, nein, das ist mythologisch, was du da redest, so metaphorisch, das kann ja nicht sein. Sag ich, nein, das ist die adäquate Beschreibung des Erfahrens.
Zugleich einander anschauen.
So ist es.
Aufeinander zu.
Ja, eben, das steckt eben
das
genau.
Des
ja.
Gottes in uns.
So ist es.
Erscheinung Gottes in der Gemeinschaft.
Genau so.
Nicht im Einzelnen.
Ja, so ist es, ganz wichtig.
Wie ihr einander
ja.
Mit, daran
ja.
Werden die Menschen.
Genau so.
Dass ihr meinen.
Ja, eben, weil er da überall ja mit drin steckt. Ne? Das ist da. Und hier bei dem Sehen ist es genau, also dieses, dass das eben von dort her eigentlich mitgegeben sein müsste und mit drin steckt. Eben wenn, ja, ein äußeres Beispiel auch nochmal, wenn jemand nicht eine ganz, also ganz auffällige Augenfarbe hat, ist es doch immer wieder so, dass wenn man einen Menschen jetzt kennenlernt zum ersten Mal, der einen sehr beeindruckt, dass man beim nächsten Mal erstmal gucken muss, ja, die Farbe weiß ich jetzt gar nicht. Außer es ist natürlich, wenn der also ganz verrückte Augen hat und so, dann hat man, ist jedem aufgefallen. Nicht? Aber sonst nichts, da muss man beim nächsten Mal nochmal hingucken. Weil es geht nicht, deswegen wie der Levinas sagt, also ein Blick, ein Gesicht ist nicht da zum Angucken, sondern ist die Erfahrung, dass man angeguckt wird. Das dreht es einfach um. Und das bringt Augustinus auf diesen Satz, bonum est videntem videre, einem Blick begegnen, also sich angeblickt erfahren. Das ist also der Schritt, der dann dort hineingehören würde, wenn das so liefe. Und da geht es dann beim nächsten Mal jetzt weiter, wo ich jetzt dann doch versuche, also zu zeigen, wo hat er trotzdem, auch wenn er es selber nicht anspricht, das eigentlich Dialogische, um das mir jetzt schon die ganze Zeit ging. Dass man das auch bei ihm, habe ich auch bei ihm was gelernt dazu, und das müssen wir sehen, unter diesem Wort, was nicht von ihm ist, sondern von Augustinus, videntem videre.
Überwindung des Individualismus.
So ist es, die steckt nämlich da genauso auch drin. Und da wir das heute haben, haben wir eben so eine allgemeine Verblendung heute da. Das ist das Problem. Vielen Dank.